Impuls, der Wissenschaftspodcast von Herz 87.9.
Ein fröhliches Hallo an alle Wissensbegeisterte und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Paloma Schlichting und heute geht es bei Impuls um einen Ort, den garantiert jeder von euch kennt und voraussichtlich auch schon von innen gesehen hat: die Schule. Man kann nämlich nicht nur in der Schule etwas lernen, sondern auch über die Schule. Hinter Lehrerpult, Hausaufgaben und Klassenarbeiten steckt nämlich auch eine Menge Forschung, die sich mit Methoden und dem sozialen Miteinander beschäftigt. Ihr hört deshalb gleich etwas von einem Gesamtschullehrer und einem bekannten Soziologen aus der Uni Bielefeld über die Schule im Allgemeinen und zu Zeiten von Corona und erfahrt auch, was es mit Dyskalkulie auf sich hat. Beim Wort Schule denken viele von euch wahrscheinlich an die eigene Schulzeit, ein bunter Mix aus schönen und anstrengenden Momenten oder an euer mehr oder weniger heruntergekommenes Schulgebäude. Aber die Schule ist nicht nur, ja, all dies ein Gebäude, sondern auch eine Organisation. Das vergessen wir ja ganz gerne mal. Also Schulpflicht, Stundenpläne, Lehrkräfte, Klassenkameradinnen, alles schön und gut. Aber vor allem lernen wir dort soziales Miteinander, wie das funktioniert und nicht nur binomische Formeln. Und André Kieserling ist ein Professor für allgemeine Soziologie an der Uni Bielefeld. Nachfolger übrigens von Niklas Luhmann, dem Begründer der Systemtheorie und übrigens auch Mitbegründer der Uni Bielefeld. Stephen Hartig hat mit André Kieserling darüber gesprochen, was die Schule als Organisation denn ausmacht, über Raucherecken und Lehrerinnenzimmer, das Erziehungssystem und auch schulfeindliche Familien. Zuerst hat er ihn aber mal gefragt, ob er selbst eigentlich gerne zur Schule gegangen ist.
Ich bin teils gerne, teils ungerne zur Schule gegangen. Also gerne, weil es mir Freude macht, und ungerne, weil mich das Anfeindungen von Seiten meiner Klassenkameraden aussetzte. Das war jedenfalls zunächst so. Später in der Oberstufe und nach einem Schulwechsel bin ich dann eigentlich nur noch gerne zur Schule gegangen. Auch mit schlechteren Leistungen dann natürlich.
Gemischte Gefühle also. Jetzt unterscheidet die Organisationssoziologie ja zwischen den Zielen und den Funktionen einer Organisation. Das klingt ja für den Laien vielleicht erstmal relativ ähnlich oder fast gleich. Können Sie das mal anhand der Schule deutlich machen, was das bedeutet?
Ja, in den Zielen, also zum Beispiel, also am Beispiel der Schule, in den Bildungszwecken, die die Schule sich setzt, konzentriert sich eben der Gesichtspunkt, der dem System einen großen Teil seiner äußeren Unterstützung zuführt. Wir unterstützen Schulen, wir geben Geld an Lehrer und für Lernmittel, weil wir möchten, dass die Schüler etwas lernen. Aber aus der Innenansicht einer Organisation sind die Zwecke natürlich immer nur eine Funktion neben anderen. Es gibt weitere Probleme und man kann nicht alle Probleme des Systems für gelöst halten, nur weil es seine Zwecke erreicht. Es kann sein, dass eine Schule eigentlich gut unterrichten kann, aber durch interne Streitigkeiten zwischen Lehrern oder zwischen dem Lehrenden auf der einen Seite und dem Führungspersonal auf der anderen Seite sich mehr oder weniger aufreibt. Und man kann nicht erwarten, dass die Problemlösung sozusagen für den Bildungszweck einerseits und für das Konfliktmanagement andererseits, dass die einfach zusammenfallen. Also es muss einfach viel mehr passieren, um ein komplexes System zu erhalten, als nur den Zweck zu verfolgen und zu erreichen. Und oft müssen Dinge passieren, die Kräfte von der Zweckverfolgung abziehen und die man deswegen nach außen hin verbirgt. Man kann das auch einfacher sagen, es gibt neben der Zweckverfolgung immer auch noch Probleme der Selbsterhaltung des Systems. Das ist nicht einfach durch Zweckerreichung sichergestellt. Und am Beispiel eines Zweckes, der in der Umwelt nicht mehr unterstützt wird, das ist jetzt bei den Schulen nicht zu befürchten, aber es mag ja Produktionsbetriebe geben, die etwas erfolglos anbieten, dann mögen sie das immer noch herstellen, aber es ist der Zweck falsch gewählt und dann muss man sich einen anderen überlegen. Und auch das sind Probleme, die nicht aus der Zwecksetzung, welcher denn auch, in diesem Falle abgeleitet werden können.
Ihr Kollege Stefan Kühl hat letztens gesagt, die Schule erfüllt auch die Funktion als Verwahranstalt für Kinder. Stimmt das?
Also bei einer Verwahranstalt denkt man ja im Wesentlichen daran, dass man den Leuten an sich bestehende Mobilität abschneidet, indem man sie einsperrt. Und natürlich können Schüler, solange sie in der Schule sind, nichts anderes machen und sind insofern verwahrt. Das ist sicherlich richtig, aber ich weiß nicht, ob es viel dazu beiträgt, denn wenn man nur das sagt, dann erfüllt ja auch ein Eisenbahnabteil die Funktion einer Verwahranstalt. Wer dort ist, kann nicht gleichzeitig anderswo sein. Das leuchtet mir auf Anhieb nicht ein. Vielleicht bräuchte ich zusätzliche Informationen.
Ich glaube, es ging ihm darum, dass die Schule überhaupt erst ermöglicht, dass die Eltern arbeiten gehen können, so als latente Funktion quasi. Jetzt zeichnen sich Organisationen ja aber auch dadurch aus, dass sie ganz genau regeln, wer ist Mitglied, wer nicht, beziehungsweise wer darf eigentlich Mitglied sein. Diese Regeln sind ja aber für Schülerinnen und Schüler und für die Lehrkräfte ganz unterschiedlich. Die einen haben die Schulpflicht, die anderen wahrscheinlich einen Arbeitsvertrag. Also diese Mitgliedschaftsbedingungen, wie stark prägen die eigentlich den Schulalltag?
Es gibt zwei Arten von Mitgliedschaft. Es gibt die bezahlte Mitgliedschaft und das ist der Hauptfall. Das heißt, man bezahlt, die lässt sich dafür bezahlen, dass man in der Rolle des Mitglieds auf sehr verschiedene Themen ansprechbar ist, dass man sich bereit erklären wird, dieses oder jenes Dritte zu tun, je nachdem, was die Systemleitung gerade für dringlich hält. Man folgt einmal diesen Zwecken und, nachdem sie geändert wurden, anderen Zwecken. Man tut das mit Murren angesichts der Änderung, aber man tut es. Und im Bereich dieser bezahlten Mitglieder können Organisationen normalerweise relativ frei schalten und sich relativ ehrgeizige Ziele setzen. Und dann gibt es für alle Organisationen ein Publikum. Und auf das Publikum hat die Organisation nur sehr begrenzten Einfluss, weil sie das, was das Publikum machen soll, nicht formal anordnen kann. Es gibt keinen Kaufbefehl, adressiert vom Supermarkt an die Kunden. Es gibt keinen Befehl, sich zu Geständnissen zu melden, adressiert von der Polizei an die Tatschuldigen. Das würde gar nicht funktionieren. Das heißt, an den Außengrenzen hat die Organisation es mit einem Publikum zu tun, über das sie keine Macht hat. Und das ist in den Schulen genauso. Man kann erreichen, dass die Schüler in den Unterricht kommen, aber man kann nicht anordnen, dass sie das Abitur mit guten Noten bestehen. Und insofern ist die Ähnlichkeit zwischen Schülern und Kunden oder Schülern und Patienten oder Schülern und Wählern sehr viel größer als die Ähnlichkeit zwischen Schülern und Lehrern. Dass auch Schüler in einem gewissen Sinne Mitglied sind, sollte davon nicht ablenken. Das, was man an ihnen erreichen will, kann man nicht anordnen. Und das ist eines der großen Probleme des Schulunterrichts und dann auch der Schulorganisation. Dass das Material, in Anführungszeichen, an dem die Erfolge erwirkt werden sollen, eben aus Leuten besteht, die Nein sagen können. Aus Schülern. Frei und unberechenbar.
Die Soziologie trennt außerdem noch in, ganz unabhängig auch von Organisationen, in formelle und informelle Rollen. Also jemand kann ein Schüler sein und gleichzeitig auch noch ein Klassenclown zum Beispiel. Was genau bringt diese Unterscheidung? Was wird dadurch sichtbar?
Naja, damit ist ja zunächst mal gemeint, dass alle Gruppen, die sich innerhalb einer Organisation unterscheiden lassen, also in Schulen natürlich die Lehrer einerseits und die Schüler andererseits, einander eine Show vorspielen, wenn sie sich begegnen, also in den Schulstunden. Und diese Show wird vorbereitet in den Lehrerzimmern und auf den Schulhöfen und dort vielleicht besonders in den Raucherecken, wo man sich überlegt, wie man mogelt oder wie man Lehrer ärgert oder wie man andere unerlaubte Aktionen koordiniert. Und die Lehrer tauschen sich im Lehrerzimmer natürlich auf eine respektlose Weise über die Schüler und Schülerinnen aus. Und diese Hinterbühne, auf der die Show vorbereitet wird, ist dadurch charakterisiert, dass die Regeln, die auf der Vorderbühne, also dort, wo man sich gegenseitig etwas vormacht und so tut, als würde man sich respektieren, diese Regeln sind dort eben aufgehoben und ersetzt durch andere Regeln. Diese anderen Regeln nennt man, weil sie offiziell natürlich gar nicht existieren dürften, informal. Und das ist ein universelles Phänomen. Das gibt es in allen Schulen, in allen Organisationen, ja in allen sozialen Systemen überhaupt. Also das muss dann nicht formal, informal heißen, das ist vielleicht ein organisationsspezifischer Sprachgebrauch, aber man kann auch von Manifest und Latent sprechen oder von öffentlichen und nicht öffentlichen Situationsdefinitionen. Und in der Schule hat das, also wenn man jetzt mal auf die Informalität der Schüler sich konzentriert, das hat einfach Ausgleichsfunktionen. Der Schulhof ist eine Erholungssituation. Man kann klar machen, dass man nicht einfach als Streber gesehen werden will, auch wenn man im Unterricht sich vielleicht gelegentlich so verhält und so weiter. Aber das sind, also informale Strukturen sind jeweils Strukturen sehr kleiner Systeme, sehr wechselnder Situationen und so weiter, sodass man darüber nicht ebenso gut verallgemeinerte Aussagen formulieren kann wie über die formalen Strukturen, also beispielsweise über den Stundenplan oder die Versetzungsordnung oder die Zusammensetzung des Kollegiums. Frau Müller ist jetzt Lehrerin an dieser Schule und was dergleichen mehr sein mag.
In der soziologischen Literatur findet man manchmal so, wie ich finde, spannende Sätze wie: Die Schule hätte viel gemeinsam mit Kasernen, Psychiatrien, Krankenhäusern oder auch Gefängnissen. Wie kommt die Soziologie dazu?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, denn die Beispiele, die Sie genannt haben, sind ja soziologisch gesehen totale Institutionen. Das heißt, Organisationen, die für einen Teil ihrer Mitglieder gar kein Draußen kennen. Diese Mitglieder nennt man dann Insassen. Die Gefängniswärter gehen abends nach Hause, die Psychiater gehen zum Sport, aber die Insassen verbringen ihr ganzes Leben Tag und Nacht in den entsprechenden Organisationen. Und das ist ja bei Schulen, wie man leicht feststellen kann, komplett anders. Die Kinder sind vorher und nachher bei den Eltern. Und auch die Schule im engeren Sinne und das, was nachmittags stattfindet und mit mehr oder minder spielerischen Zügen, unterscheidet sich ja sehr stark. Also wenn man Schulen als totale Institutionen bauen will, dann muss man Internate nehmen. Und vielleicht kann man für Internate so einen Vergleich machen, wie Sie ihn angedeutet haben, aber das ist ja nicht die normale Form von Schulen, sondern die normale Form von Schulen setzt ja voraus, dass die Kinder daneben auch noch in der Familie leben und daneben auch noch im Sportverein sind und vielleicht daneben auch noch ein Instrument erlernen oder private Freundschaften haben oder was immer sonst. Also totale Institutionen sind das mit Sicherheit nicht. Und wenn jemand den Vergleich führt, und so wie Sie das gerade gesagt haben, dann würde er sich einfach irren. Die Internate ausgenommen. Und vielleicht auch die Militärschulen, wenn das zur Kasernierung der dort zu erwartenden Schüler führt.
Dann schauen wir einmal ganz kurz auf die Makroebene. Jetzt sind wir alle keine oder viele der Zuhörenden wahrscheinlich nicht Experten in der Systemtheorie, aber Luhmann unterscheidet da ja verschiedene Funktionssysteme und die Schule zählt da zum Erziehungssystem. Können Sie einmal kurz beschreiben, was dieses Erziehungssystem ausmacht im Vergleich vielleicht zur Politik oder zur Wirtschaft?
Ja, also das ist eben in der Form, in der wir es in der modernen Gesellschaft praktizieren, etwas ganz Beispielloses, wenn man zum Vergleich die Geschichte heranzieht. Wir sind ja die erste Gesellschaft, die Schulpflicht für alle institutionalisiert. Früher gab es entweder überhaupt keine Schule oder es waren Dinge, die dem Adel vorbehalten waren, der dort dann Beredsamkeit und rhetorisches Geschick lernte, oder es waren Schulen, auf die Geistliche, aber nur diese gehen mussten. Und wir sind die erste Gesellschaft, die die Leute mehrere Jahrzehnte ihres Lebens in diese artifiziellen Schulsituationen sperrt und das für nötig hält, damit sie universell kontaktfähig werden und nicht einfach nur das wissen, was in ihrer Familie, in ihrer Kleinstadt, in ihrer ethnischen Gruppe und so weiter als Realität gilt. Also wir haben ein Erziehungssystem, weil wir uns die Personen mobil vorstellen. Sie sollen den Ort, aus dem sie kommen, die Klasse, aus der sie kommen, gegebenenfalls verlassen können und im Verhältnis zu Leuten, die von dort aus gesehen Fremde sind, auftreten können. Und das setzt eben voraus, dass man ihnen Dinge beibringt, die sie in kleinen Systemen und über bloße Familiensozialisation nicht lernen würden. Und deswegen haben wir zum ersten Mal in der Geschichte eben die Schulpflicht. Und die Riesenmaschinerie an Schulen, Hochschulen ist dann eben das Erziehungssystem. Aber zum Erziehungssystem gehört auch, vor allem nach Luhmanns Auffassung, die Familienerziehung. Die wird von dort aus gewissermaßen unter Druck gesetzt. Die Familien sind in der Auffassung von Lehrern Zulieferbetriebe für Schulen, und zwar schlecht funktionierende Zulieferbetriebe. Und daraus ergeben sich alle möglichen Belastungen des Familienlebens. Dass es, obwohl es eine kleine Gruppe ist, nun auch noch so behandelt wird, als wäre es eine Schule, und zwar eine schlecht organisierte Schule.
Warum schlecht Zuliefernde?
Naja, zum Beispiel kommen Arbeiterkinder mit schlechteren Voraussetzungen an als Akademikerkinder, und wenn sie die Zeitung aufschlagen, vergeht kein Tag, an dem es dagegen nicht fürchterliche Proteste gibt. Also die Familien sozialisieren schichtspezifisch, selbstverständlich. Und das bedeutet, dass nicht jeder so gut sozialisiert wird, wie die jeweils am besten Sozialisierten, wenn die Kinder eingeschult werden. Das bedeutet, dass die Chancen, einen guten Schulabschluss zu bekommen, irreversibel ungleich verteilt sind am Tag der Einschulung selbst. Und statt darin eine Struktur der Gesellschaft zu sehen, tendieren Pädagogen dazu zu sagen, das ist entweder erziehen die Eltern falsch oder, und das ist die prominentere Lesart, wir müssen einfach die Zahl der Lehrer vervierfachen, um auch den Bildungsbenachteiligten weiterhelfen zu können.
Jetzt hat die Schule in den letzten Wochen nicht so funktioniert wie gewöhnlich. Die Schulen waren wochenlang geschlossen. Die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler haben sich einfach lange nicht gesehen auch. Was macht das mit einer Organisation wie der Schule, wenn sich die Mitglieder so lange nicht face-to-face begegnen?
Ja, ich glaube, wenn auch sonst nichts passiert, was man diesen Mitgliedern zurechnen könnte, außer dass sie Hausaufgaben ins Netz stellen, ist das vielleicht noch das geringste Problem. Es gibt ja auch Organisationen unter Mitgliedern, die einander noch seltener sehen. Die Universitäten zum Beispiel sind 5 von 12 Monaten im Jahr irgendwie lahmgelegt. Da passiert dann gar nichts. Das sind die sogenannten Semesterferien und da sehen sich die Leute oder jedenfalls das Lehrpersonal, die Professoren, die Assistenten, die sehen einander auch nicht. Ich glaube nicht, dass die Schule eben vor allem darunter leidet, dass die Lehrer sich nicht gesehen haben, sondern sie leidet darunter, dass eben die unzureichend erziehenden, laienhaften Eltern es ausrichten sollten. Und man wird jetzt in dem Maße, in dem der normale Unterricht zurückkehrt, eben merken, dass das den Kindern rein pädagogisch und mit Blick auf Lernfortschritte gesehen nicht unbedingt gut getan hat. Von den Belastungen des Familienlebens, die auftreten, wenn die Kinder, die dort Erholung vom Leistungsdruck erwarten, einfach einen Nachhilfelehrer vorfinden, den sie Papa nennen sollen, einmal ganz abgesehen.
Meine letzte Frage. Wegen der Pandemie hoffen jetzt auch einige, ist mir aufgefallen, Schulen könnten sich vielleicht nachhaltig positiv verändern. Durch digitale Plattformen, kleinere Schülergruppen und eine stärkere Teamarbeit unter den Lehrkräften. Das hat zum Beispiel eine Bildungsforscherin im Deutschlandfunk vor ein paar Tagen gesagt. Die Organisationssoziologie ist ja Reformen immer eher so skeptisch gegenüber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also Luhmann hat ja mal nüchtern gesagt, das Hauptresultat von Reformen ist die Erzeugung des Bedarfs für weitere Reformen. Kann es keine gute Schulreform geben aus organisationssoziologischer Perspektive?
Ja, das Problem ist eben, dass man kann natürlich Organisationen reformieren, aber im Falle von Schulen bedeutet das, dass man nur Organisationen reformiert. Es ist ganz sicher, dass man auf diese Weise an die Ereignisse in den Schulklassen nicht herankommt. Man kann das Lernen nicht organisieren. Also man kann natürlich, und wir brauchen Organisationen eben dafür, man kann natürlich Schüler zu Klassen oder zu Kursen zusammenstellen und dafür sorgen, dass ihnen Lehrer zugeteilt werden und dass die Leute jeweils anwesend sind und einen Raum und eine Tafel vorfinden. Aber das ist auch schon fast alles, was die Organisation im Bereich Erziehung erreichen kann. Und alles andere muss sie der laufenden Interaktion, also den Schulstunden und ihrer unvorhersehbaren Eigendynamik überlassen. Und es gab Zeiten, in denen die Bereitschaft dazu sehr groß war, aber inzwischen gibt es eben Bildungspolitiker. Und das ist natürlich ein Riesenproblem in einer Demokratie, denn die können am Ende der Legislaturperiode nicht sagen, wir haben es vermieden, die Schulen zu stören oder zu zerstören. Wir haben sie einfach machen lassen. Unsere Politik besteht darin, gar nichts zu tun, außer das Geld zur Verfügung zu stellen. Ein solcher Politiker würde nicht wiedergewählt. Obwohl das Sinnvolle wäre, soziologisch gesehen, da alles andere nur Geld kostet und Schäden anrichtet. Aber es gibt eine ganze Industrie, die immer neue Vorschläge dafür hat, wie man Geld ausgeben und Schäden anrichten kann. Und die Pädagogen führen diese Industrie an. Aber soziologisch sieht man das natürlich mit Grausen. Und auch die Lehrer, die die jeweils neuesten unrealistischen Ideen umsetzen sollen, sehen es mit Grausen. Und ich denke wirklich, die beste Schulpolitik wäre, die Schulen einfach mal 10 Jahre lang in Ruhe zu lassen. Aber ich habe viel Verständnis dafür, dass Leute, die sich Popularitätstests im Publikum stellen müssen und wiedergewählt werden möchten, das natürlich nie mal so machen würden. Man muss immer erneut versichern, dass etwas, was unmöglich ist, also zum Beispiel Bildungsnachteile aufzuheben, doch möglich sei. Und dann scheitert das und dann kommt der Nächste, der dasselbe unter einer anderen Bezeichnung versucht. Und das nennen wir eben Schulpolitik. Aber das greifbare Ergebnis ist einfach nur ein Wachstum der Bürokratie. Das ist in allen Universitäten nicht anders. Also im Bereich von Erziehung stößt man auf eine unüberschreitbare Leistungsgrenze von Organisationen, ganz anders als in Industriebetrieben oder als in Verwaltungen. Und die kann man auch nicht wegreformieren, sondern das Ergebnis solcher Reformen ist einfach nur Wachstum von Bürokratie. Das läuft ja nun auch schon so lange und mit so vielen Misserfolgen, eigentlich ausnahmslos mit Misserfolgen, dass man an diesem Punkt wissenschaftlich ganz sicher sein kann.
Nur eine ganz kurze Nachfrage. Bildungsnachteile, habe ich Sie da gerade richtig verstanden, halten Sie für überhaupt nicht ausgleichbar oder nur nicht mit diese Art von Reform?
Nein, ich finde, man muss froh sein, wenn sie nicht verstärkt werden. Das ist ja, wie soll das gehen? Ich meine, wenn ein Kind von der Schule nach Hause kommt und dort in einer schulfeindlichen Umgebung ist, wo schon der Ehrgeiz, etwas zu lernen oder die Absicht, irgendwann mal ein Gymnasium zu besuchen, irgendwie als Vorwitz und unangebracht angesehen wird, was soll die Schule dagegen machen? Wer Bildungsnachteile ausgleichen will, muss Familien abschaffen. Wir haben soziale Ungleichheit, weil wir Familien schätzen. Und wir werden sie haben, solange wir Familien schätzen. In den ersten Siedlungen in Israel, vor der Staatsgründung. Also da hat man das gemacht. Da wurden die Kinder direkt nach der Geburt von den Eltern getrennt und alle in denselben fast totalen Institutionen von Kindergarten und Schule großgezogen. Und das Argument war, dass man sie wirklich gleich behandeln möchte. Und mir imponiert dieses Beispiel in seiner Konsequenz, dieses Beispiel der Kibbutz-Pädagogik. Aber natürlich ist das keine Politik, die man hier durchsetzen könnte. Und solange man Familien hat, hat man Ungleichheit. Und zwar in einer Weise, die durch die Schulen, natürlich im Einzelfall, aber nicht in den Aggregatdaten, die die Statistiker zu präsentieren pflegen, abgemildert werden kann. Ich finde, man muss darüber nicht lange nachdenken, weil die Differenzierung des Erziehungssystems in Familienerziehung und Schulerziehung, das ist ja nicht eine zeitliche Differenzierung, dass die Kinder erst in den Familien erzogen werden und dann in den Schulen, sondern die Familienerziehung wird ja fortgesetzt und die ist eben je nach der Schicht und dem Milieu, in dem das geschieht, eine Erziehung für Schulen mit entsprechenden Kosten im Familienleben. Und in anderen Milieus und in anderen Schichten ist es eine konsequente Erziehung gegen Schulen. Dagegen, dass man Lehrer und insbesondere Lehrerinnen ernst nimmt, dagegen, dass man sich um Noten groß interessiert und so weiter. Und es ist nicht erstaunlich, dass die Ergebnisse dann entsprechend divergieren. Und wenn man das weghaben will, wie gesagt, dann müsste man das Erziehungssystem in dem Sinne entdifferenzieren, dass man sagt, es gibt überhaupt nur noch Schulerziehung. Und das bedeutet aber, dass man die Kinder den Eltern wegnehmen muss und in diesem Sinne die Familien abschaffen muss. Und unterhalb dieser konsequenten Umsetzung des Gedankens erzeugt man eben nur dieses Gewucher von erfolglosen Reformen und immer neue Bürokratien und immer neue Enttäuschungen.
Das heißt, Ganztagsschulen wären in Ihrem Sinne ein Schritt in diese Richtung?
Ja, die Ganztagsschulen sind ein Schritt in diese Richtung. Also da stimme ich Stefan Kühl zu. Der Nachmittagsanteil der Ganztagsschulen hat im Wesentlichen eine Aufbewahrungsfunktion. Das dient dazu, die Erwerbstätigkeit der Mütter zu sichern. Und was dann gemacht wird, ob die Kinder am Nachmittag nur beaufsichtigt werden oder nicht, oder ob es da auch noch irgendetwas gibt, woraus sie etwas lernen können, das ist ja eine zweite Frage. Und vielleicht muss man auch im Interesse der Kinder sich fast wünschen, dass da einfach nur jemand ist, der ihren Spielen zusieht und sie in diesem Sinne aufbewahrt. Aber es ist sicherlich richtig, je mehr die Schule sich in den Alltag der Kinder hineinbegibt, je früher das alles beginnt, Vorschule, Vorvorschule, Vorvorvorschule und so weiter, desto weniger stark ist der Einfluss der Eltern. Und man kann den Einfluss der Eltern zurückdrängen und in diesem Sinne auch die soziale Ungleichheit zurückdrängen. Aber das bedeutet eben in jedem Falle eine Reduktion des Familienlebens. Wenn die nur noch morgens und abends stattfindet, dann hat man zum Beispiel nur noch familienöffentliche Situationen. Es sind immer alle Familienmitglieder gleichzeitig anwesend. Und all das, was man haben könnte, indem man mal mit dem Vater allein ist oder mit der Mutter allein ist oder mit dem Geschwisterkind allein ist, wird marginalisiert. Also dann, wenn man das sozusagen weniger hart formuliert, als ich es eben formuliert habe, und sich Übergänge vorstellt zwischen der Situation, die wir haben, und einer Situation ohne Familien, dann sieht man, dass die Schule sozusagen ihre Bemühungen auf Kosten des Familienlebens intensivieren kann. Und insofern gibt es da eine Art Konkurrenz zwischen der Schulorientierung und der Familienorientierung.
André Kieserling war das, Professor für Allgemeine Soziologie an unserer Universität Bielefeld, über die Schule als Organisation. Das Interview hat Steven Hartig geführt. Wissenschaft funktioniert am besten im Dialog. Und das gilt nicht nur für die WissenschaftlerInnen selber untereinander, denn Wissen haben schließlich nicht nur Menschen mit Doktortitel, sondern eben auch die Menschen, die in den Umständen leben und arbeiten, die man jetzt untersuchen möchte. Kurzum, wer zum Thema Schule was lernen will, tut gut daran, unter anderem auch mit SchülerInnen und Lehrkräften zu sprechen. Daher habe ich mit Thomas Berger gesprochen, der seit Ende letzten Jahres an der Hermann-Freie-Gesamtschule Gesellschaftslehre und Werte und Normen unterrichtet. Ich habe ihn da einfach jetzt mal zuerst gefragt, wie überhaupt die aktuelle Situation aufgrund der weltweiten Pandemie aussieht.
Ja, es sieht so aus, dass wir an unserer Schule, möchte ich behaupten, doch ziemlich gut aufgestellt sind. Das heißt, es ist eine ganz neue Schule. Wir haben jetzt auch noch 5., 6., 7. Klassen und deswegen auch noch keine Abschlussjahrgänge. Und wir sind da digital auch schon recht gut aufgestellt. Das heißt, wir haben ein Online-Portal, wo auch alle Schülerinnen und Schüler Login-Daten haben, einen entsprechenden Account haben und wir uns auch vorher darum gekümmert haben, dass das wirklich auch jeder und jede bekommt. Da können die sich eben einloggen und dann E-Mails bekommen und unter anderem wurde da auch ein Aufgabenmodul erstellt, wo dann Aufgaben hochgeladen werden und die Schülerinnen und Schüler dann die Aufgaben herunterladen, bearbeiten und zum angegebenen Zeitpunkt wieder hochladen. Unter anderem gibt es auch ein Portal für Videokonferenzen. Wir haben da auch noch geschaut, dass wir mit den persönlichen Klassen, also dort, wo man Klassenlehrkraft tätig ist, dann auch jede Woche mit den Kindern telefoniert. Und natürlich war es bei manchen einfach trotzdem sehr schwierig, sie zu erreichen. Wir haben immer kniffligere Fälle. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir da den Umständen entsprechend ganz gute Arbeit geleistet.
Also insgesamt läuft das bei euch an der Schule recht gut. Sind dir denn aber irgendwelche konkreteren Probleme noch aufgefallen jetzt im Bereich von Digitalisierung, wo es dann doch nicht so gut läuft, oder gerade auch soziale Ungleichheit, die jetzt durch die Corona-Krise einfach besonders auffallen bei euch?
Also erstmal zur Digitalisierung. Das läuft eben das klappt bei uns ganz gut. Das kann man jetzt aber nicht von allen Schulen sagen. Auch dort kriege ich es natürlich nicht jetzt im Detail mit. Aber was man auch grob hört, ist es doch je nach Schule unterschiedlich. Das heißt, das, was ich jetzt von meiner Schule sage, für meine Schule sage, ist da nicht repräsentativ. Die soziale Ungleichheit, das ist die große Schwierigkeit. Grundsätzlich haben wir bei uns sehr viele Schülerinnen und Schüler, die in sozial prekären Verhältnissen aufwachsen und bemühen uns, engagieren uns da in der Schule sehr viel und haben da auch sehr viele Konzepte, um sie entsprechend zu fördern. Das ist dann in der Corona-Zeit häufig weniger möglich, wenn die Schülerinnen und Schüler einfach gar nicht zu erreichen sind, man sich mal hinterherfragt, Briefe schreibt, anruft und so weiter, aber trotzdem da nicht viel kommt, weil sich auch einfach die Eltern da nicht darum kümmern oder andere Schwierigkeiten haben, dann fallen diese Kinder stark zurück. Und das wird aktuell sehr deutlich. Es hängt sehr stark vom Elternhaus ab, wie es in der Corona-Zeit läuft.
Okay, also ein vielfältiges Bild. Teilweise läuft es ganz gut, aber auch gerade soziale Ungleichheit wird irgendwie auch an einer halbwegs gut digitalisierten Schule irgendwie stärker. Also viele Probleme, vielleicht aber auch einen kurzen positiven Ausblick in einem Satz. Was hat an deiner Schule wirklich gut funktioniert jetzt, trotz Corona?
Also ich würde schon sagen, es hat das individuelle Betreuungsangebot hat wirklich gut geklappt. Ein Angebot muss immer noch wahrgenommen werden, wenn das verweigert wird. Das ist das eine, aber ich würde sagen, das Angebot hat doch gut geklappt, ja.
Ein gutes Angebot, das ist doch schön. Mehr kann man, glaube ich, als Lehrkraft dann auch nicht machen oder als Schule. Erstmal einfach Angebot bieten, dann schauen, was man verbessern kann. Aber jetzt gab es ja auch schon vor Covid-19 einige Probleme im Schulsystem, die ab und an auch öffentlich zur Sprache gekommen sind, zum Beispiel zum Thema PISA-Studie alle Jahre wieder oder generell zu diesem dreigliedrigen Schulsystem, das wir haben. Welche Hürde beschäftigt dich in deinem Alltag als Lehrer davon so am meisten?
Grundsätzlich, da wir eben eine Gesamtschule sind, die auch viel individuell fördert und sich neue Konzepte angeeignet hat, betreffen uns tatsächlich viele Probleme, glaube ich, weniger, weil wir eben da neue wissenschaftlich fundierte Wege gehen. Nichtsdestotrotz macht sich an einer Gesamtschule auch das dreigliedrige Schulsystem bemerkbar in dem Sinne, dass zwar Haupt- und Realschulen weniger werden, aber noch Gymnasium weiterhin bestehen und es dadurch immer noch eine Aufteilung gibt, von der wir Gesamtschulen betroffen sind, sodass wir mit der Gesamtschule keinen vollständigen gesellschaftlichen Durchschnitt abbilden können, weil es immer noch, das Gymnasium quasi noch eine Konkurrenz in Anführungszeichen darstellt.
Also kann man sagen, dass quasi die guten Schüler, die man jetzt alle aufs Gymnasium präferiert schickt, irgendwie dann an eine Gesamtschule fehlen, um ja so diese Idee von der Gesamtschule, den Austausch untereinander der SchülerInnen, um das irgendwie gewährleisten zu können, dann fehlen jetzt durch das dreigliedrige Schulsystem quasi ja ein Teil der SchülerInnen, die man eigentlich bräuchte für eine gute Gesamtschule, kann man das so sagen?
Genau, ich würde es nicht so extrem sagen, aber wir haben auch einige gute Schülerinnen und Schüler, die auch gut gefördert werden, oder beziehungsweise auch einige wirklich sehr gute. Aber zumindest fehlt da ein gewisser Anteil dieser guten Schülerinnen und Schüler. Also das macht es zumindest etwas schwieriger. Ich würde nicht sagen, dass das deswegen nicht funktioniert, aber das stellt zumindest eine gewisse Schwierigkeit dar.
Du hast eben auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen oder sowas gesprochen, mit denen eure Schule arbeitet. Kannst du dazu ein, zwei Sätze verlieren, was du damit genau meinst?
Grundsätzlich ist ja Also an sich das Konzept der Gesamtschule, was auch schon auf Heterogenität aufbaut. Und das wird auch im allgemeine Unterstützung, Heterogenität wird im Schulkontext weiter gefördert, dass eben verschiedene ja, Kinder, die jetzt verschieden befähigt sind oder aktuell verschieden befähigt sind, sage ich mal, trotzdem zusammen unterrichtet werden, sich also voneinander profitieren können, trotzdem zum Beispiel unterschiedlich schwierige Aufgaben erhalten und so eben alle gefördert werden und gleichzeitig profitieren können, also im Sinne von funktionierendem heterogenen Unterricht. Als zweites, was, du hast ja auch PISA angesprochen, denke ich, dass sich auch seit PISA insgesamt im Bildungssystem schon viel bewegt hat, nämlich dahingehend, dass man eine vollumfänglichere Förderung und Betreuung hat. Dass also nicht 13 Uhr Schule vorbei ist, Kinder gehen nach Hause und dann müssen sie sich um ihre Sachen selbst kümmern, sondern dass sie vollumfänglich begleitet werden. Und das machen wir auch bei uns an der Schule, glaube ich, sehr engagiert. Und das ist eben, denke ich, auch wichtig, unter anderem, um die soziale Ungleichheit nicht zu verstärken, sondern zu verringern.
Das klingt doch ziemlich gut nach viel Einsatz bei euch an der Schule. Dann vielleicht noch die letzte Frage. Welche Moral der Geschichte nimmst du jetzt als Rolle, ja, in deiner Rolle als Lehrer aus der Corona-Krise für dich mit?
Ich denke, es wird noch einmal deutlich, was für eine entscheidende Rolle auch als Ansprechperson, als begleitende Person wir gerade im Kontext von sozialer Ungleichheit haben, wir Lehrkräfte.
Thomas Berger habt ihr gerade gehört, Gesamtschullehrer für Gesellschaftslehre und Werte und Normen. Wir können jetzt also festhalten, an manchen Schulen funktioniert die Digitalisierung doch recht gut und dennoch bleiben Schwierigkeiten, die auch die Technik nicht löst. Rund 11 Millionen SchülerInnen umfasst das deutsche Schulsystem laut des Statistischen Bundesamtes. Bund, Länder und Gemeinden gaben für öffentliche Bildung 2018 rund 140 Milliarden Euro aus, wovon knapp die Hälfte in die Schulen floss. Um das mal etwas einzuordnen, 2016, also nicht weit davon 2018 entfernt, waren die Zahlen um wenige Prozentpunkte geringer und die Ausgaben für die formalen Bildungseinrichtungen, also für Schulen, Unis und so weiter, betrugen gut 5% des Bruttoinlandsproduktes. Generell gibt Deutschland seit einigen Jahren stetig etwas mehr Geld für Bildung aus. Es ist also nicht so, dass wir unser Bildungssystem total verkommen lassen, auch wenn man manchmal das Gefühl bekommen kann. Klar, es gibt Länder, die geben etwas mehr aus, wie Schweden zum Beispiel mit 7% vom BIP. Aber wenn wir schon rummeckern und ja, das sollten wir dringend tun, dann vielleicht lieber mit einem Blick auf konkrete Elemente, die woanders gut funktionieren und weniger dekonstruktiv nörgelnd. Denn mit das Schulsystem ist doof, ist ja auch niemandem geholfen. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Hass- und auch so ein Angstfach in der Schule wie Mathe. Auch bei mir hat es ewig gedauert. Genau genommen bis ungefähr vor 2 Jahren, wo ich schon länger studiere, bis ich jetzt dachte, Mensch, Mathe hat doch ganz coole Anwendungsmöglichkeiten und kann sogar Spaß machen. Aber für all jene unter uns, die mit Mathe gestruggelt haben, muss man auch sagen, nicht jeder, der kein Mathe kann, hat auch Dyskalkulie. 3 bis 8% von Kindern und Jugendlichen sind davon nämlich betroffen. Mila Moritz hat auch dazu gehört, ist aber mittlerweile erwachsen. Und mein Kollege Ruben Honnermeier hat mit ihr darüber gesprochen.
Andere Leute haben das einmal eins in 2 Monaten auswendig gelernt und ich habe dafür 2 Jahre gebraucht. Einfach, weil das Verständnis nicht da war und ich auch immer solche Sachen wieder vergesse und dann immer wieder bei Null anfange.
Mila Moritz ist in der 3. Klasse, als bei ihr Dyskalkulie festgestellt wird, eine schwerwiegende Mathe-Schwäche. Das heißt konkret, in Milas Kopf existieren keine Zahlen. Früher fiel es ihr schwer, die Uhr abzulesen. Heute ist sie schon lange raus aus der Schule. Trotzdem braucht sie beim Bezahlen an der Kasse oft länger.
Ich bin da locker. Ich sage dann immer, es tut mir leid, ich habe eine Mathe-Schwäche und mir fällt es super schwer. Können Sie mir vielleicht gerade helfen oder ich brauche einen Moment länger Zeit? Und ich finde, wenn man dann so ehrlich umgeht damit, dann sind die Menschen verständnisvoller.
Bei diesem lockeren Umgang mit ihrer Schwäche stößt sie meistens auf Verständnis. Das war in der Schule oft anders.
Es war eigentlich kaum ein Lehrer da, der auf mich zugekommen ist und gesagt hat, okay, ich kann jetzt irgendwie nochmal eine andere Leistung vorweisen oder ein Thema mir aussuchen und darüber irgendwie nochmal einen Vortrag halten oder sowas.
Unterstützung für den Matheunterricht musste sich Mila von außerhalb holen. Nach ihrer Diagnose ist sie in eine regelmäßige Förderung gegangen, um den Stoff aufzuholen. Diese spezielle Nachhilfe hatte sie bei Claudia Ziegle-Süßel von der Praxis für Psychomotorik und Lernförderung in Altenstadt. Ihr geht es bei der Therapie vor allem darum, mit den Kindern das Beste aus der Rechenschwäche zu machen.
Heilbar ist eine Dyskalkulie nicht, sondern das Ziel ist besonders erstmal, dass die Kinder lernen, besonders im Alltag mit den Zahlen und Mengen und Rechenoperationen, mit denen man täglich zu tun hat, sei es jetzt, wenn man einkaufen geht, dass man das Rückgeld irgendwie nachrechnen kann oder dass man die Uhr kann oder dass man später sein eigenes Leben finanziell organisieren kann.
Dafür arbeiten die Kinder viel mit konkretem Material, damit die abstrakten Zahlen irgendwie vorstellbar werden. Zum Beispiel, indem die Kinder kegeln und dadurch lernen, die Zahlzerlegung zu begreifen. Mila hat diese Therapie sehr geholfen. Wie ihr geht es 3-8% aller Kinder und Jugendlichen. So viele haben laut Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie eine solche Rechenschwäche. Aber nicht alle können sich eine Therapie leisten, erklärt Annette Höhinghaus vom BVL.
Die Krankenkassen zahlen keine therapeutischen Maßnahmen, weil sie sagen, die Schule hat den Auftrag bekommen, den Kindern Rechnen beizubringen und damit delegieren sie das an die Schule zurück.
In den Schulen seien die Lehrenden aber oft nicht qualifiziert, um eine individuelle Dyskalkulietherapie durchzuführen, um den Kindern also ein grundlegendes Verständnis von Zahlen und Mengen zu vermitteln. Eine möglichst frühe individuelle Förderung für Dyskalkulie-Betroffene. Das empfiehlt auch eine S3-Leitlinie von fachübergreifenden Verbänden und ExpertInnen. Darin geht es auch um den Mathematikunterricht.
Die Benotung ist bei vorhandener Diagnose einer Rechenstörung am besten auszusetzen oder geringer zu gewichtigen.
Heißt in der Praxis, ein Nachteilsausgleich soll gewährt werden. Bei der Leserechtschreibschwäche ist der in vielen Bundesländern üblich, auch in NRW. Da werden zum Beispiel bei Kindern mit LRS Rechtschreibfehler nicht gewertet. Einen so konkreten Nachteilsausgleich gibt es bei einer diagnostizierten Rechenschwäche nicht. Vom Schulministerium in NRW heißt es dazu:
Es wird unterschiedlich bewertet, ob es sich bei Rechenstörungen um ein diagnostizierbares Phänomen oder um eine Minderleistung innerhalb einer normalen schulischen Leistungsverteilung handelt. Daher ist eine Gleichsetzung von Rechenschwäche und Lese-Rechtschreibschwäche nicht möglich.
Das Ministerium bezieht sich dabei auf einen Beschluss der Kultusministerkonferenz. Der sei aber nicht mehr aktuell, sagt Annette Höhinghaus.
Für uns ist es nicht nachvollziehbar, dass man immer noch an einer Empfehlung der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2003 beziehungsweise mit der Erneuerung aus dem Jahr 2007 festhält, indem man also die Dyskalkulie außen vor lässt, denn es liegen ausreichend Erkenntnisse wissenschaftlicher, aber auch praktischer Art vor, dass das Phänomen der Dyskalkulie auch bestätigt ist.
Auch Mila, die in Hessen zur Schule gegangen ist, hat damals einen anderen Nachteilsausgleich bekommen als die Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche.
Ich hatte bei manchen Lehrern schon die Möglichkeit, länger zu schreiben, aber das hat mir auch nicht viel gebracht, weil wenn ich es nicht wusste, dann wusste ich es nicht.
Warum werden Lese-Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche so sehr unterschieden? Laut Annette Höhinghaus vom Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie bekommen Kinder mit LRS mehr Unterstützung, weil sie auch in anderen Fächern als Mathe auffallen. Schließlich werde das Wissen lesend angeeignet. Das Problem der Rechenstörung sei vielen Schulen gar nicht bekannt.
Wir haben das auch gesehen, wir haben einen Schulwettbewerb ja im letzten Jahr ausgeschrieben und wir haben kaum Schulen, die sich beteiligt haben, um ein Förderkonzept auch zum Bereich Dyskalkulie vorzustellen, weil ja anscheinend die Schulen damit auch überfordert sind.
Eine Schule, die sich beworben hat, ist die inklusive Gesamtschule Wulfen in Dorsten. Sie hat zusammen mit der Universität zu Köln ein Konzept zur Förderung von mathematischen Basiskompetenzen erstellt. Alles fing an mit einem Verdacht. Viele Kinder, die aus der Grundschule kommen, könnten Probleme mit Mathe haben. Deshalb wurden FünftklässlerInnen in einem standardisierten Screening auf ihre Rechenfähigkeiten getestet, erinnert sich der Sonderpädagoge Florian Schindler.
Da hat sich dann leider für uns der Verdacht bestätigt, dass tatsächlich sehr viele Schüler größere Schwierigkeiten haben und größere Wissenslücken haben in Mathematik, als wir angenommen hatten.
Das Ergebnis? Etwa 40% der Kinder hatten massive Probleme mit dem Rechnen.
Das war so ein bisschen ein Schock für die Schule und für uns und hat natürlich dazu geführt, dass wir irgendwie handeln mussten.
Eine Fördergruppe wurde also eingerichtet, bestehend aus Mathematiklehrenden und Sonderpädagoginnen. Gemeinsam haben sie einen Mix aus individueller und flächendeckender Förderung auf die Beine gestellt. Knapp 70 Schülerinnen und Schüler brauchten immerhin Unterstützung in mathematischen Basiskompetenzen. Ihnen fehlte also zum Teil ein grundlegendes Zahlenverständnis. Um sich das anzueignen, ist zum Beispiel Partnerarbeit wichtig, erklärt Professor Dr. Maike Schindler.
Die haben dann Material, erklären sich die Sachen gegenseitig. Es gibt Plakate im Klassenraum, wo dann draufsteht, wie kann ich mir das vorstellen, 100 geteilt durch 4, damit die Kinder halt einen Zugang bekommen und Vorstellungen aufbauen von der Mathematik.
Maike Schindler ist Professorin für sonderpädagogische Didaktik im Handlungsfeld Mathematik an der Universität zu Köln. Zusammen mit ihrem Mann hat sie das Projekt forschend begleitet. Sie sagt, das Förderprojekt war erfolgreich. Spätere Tests hätten gezeigt, die Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5 und 6 sind besser geworden im Rechnen. Die Partnerarbeit mit dem Anschauungsmaterial wie Holzwürfeln oder Rechenrahmen und der Austausch mit den Lehrenden hat also Früchte getragen. Aber was ist mit Kindern, die eine Dyskalkulie haben?
Wir sprechen nicht vom Begriff Dyskalkulie in unserer Forschung, weil bei uns geht es um die Förderung. Wir möchten jetzt keine Diagnose stellen, sondern wir stellen fest, die Kinder haben Schwierigkeiten und wir möchten denen gern helfen mit unserem Förderkonzept.
Professor Dr. Maike Schindler sagt also, wir wollen fördern statt labeln. Wenn ein Kind stärkere Schwächen hat, dann erhält es zusätzlich längerfristige individuelle Förderung in den mathematischen Basiskompetenzen, neben dem regulären Matheunterricht. In der Gesamtschule Wulfen funktioniere das insgesamt gut, sagt Florian Schindler.
Sicher können wir dabei einen Teil der Kinder erreichen. Glücklich wäre ich aber auch, wenn wir noch mehr Kollegen hätten, natürlich, die in diesem Bereich so ausgebildet wären, dass sie es machen können.
Es hängt also an ausgebildeten Fachkräften. Die sind nicht an jeder Schule ausreichend vorhanden, wie auch das Bildungsministerium in NRW bestätigt. Und wenn dann wirklich ein Nachteilsausgleich für Dyskalkulie-Betroffene nötig ist, dann wird der oft nicht gewährt. Trotzdem zeigt die Gesamtschule Wulfen, frühzeitige Förderung bringt etwas. Die hat auch Mila Moritz durch die Schulzeit gebracht, erinnert sich ihre Lerntherapeutin Claudia Ziegle-Süßel.
Wenn sie nicht Lehrkräfte gehabt hätte, die ihre Stärken immer wieder gesehen hätten oder sie auch selbst nicht so viel Initiative gezeigt hätte, dann hätte sie nie Abitur machen können. Aber sie ist ja in anderen Bereichen wirklich fit und geht da ihren Weg. Und es wäre schade, wenn man ihr oder auch der Gesellschaft ja diesen Weg verbauen würde.
Mila sieht das ähnlich. Auch wenn sie es oft schwer hatte, blickt sie positiv auf ihr Handicap, jetzt, wo sie schon einige Jahre aus der Schule raus ist. Heute studiert sie soziale Arbeit und das trotz einem Punkt im Mathe-Abi. Mit ihrer Rechenschwäche geht Mila offen um. Und sie weiß, es ist nicht alles, was sie ausmacht.
Vielleicht habe ich das deswegen jetzt akzeptiert, weil ich jetzt weiß, okay, Mathe ist nicht alles im Leben. Es gibt noch andere Dinge und es gibt Dinge, die ich gut kann. Und es gibt auch Dinge, die ich nicht gut kann und die muss ich akzeptieren und damit leben. Und das tue ich. Und vielleicht geht es mir deswegen auch so gut.
Mila Moritz geht es also heute sehr gut mit ihrer Dyskalkulie, ihrer schweren Rechenschwäche. Und sie sagt sogar, sie ist froh, dass sie Dyskalkulie hatte, weil sie so in der Schule wahrscheinlich fleißiger war. Trotzdem, Dyskalkulie ist für die Betroffenen ein großes Problem, wegen fehlendem Nachteilsausgleich und teuren Lerntherapien. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Impuls, dem Wissenschaftsmagazin von jungen Leuten für junge Leute und natürlich auch für alle, die sich noch jung fühlen. Wir haben uns heute mit dem Thema Schule beschäftigt, unter anderem mit der Schule als Organisation. Ein sehr spannendes Thema, denn hinter dem Gebäude stecken eine Vielzahl verschiedener Menschen und Strukturen. Thomas Berger hat uns dann als Gesamtschullehrer an einer ja noch recht jungen Schule positive Erfahrungen mitgebracht mit der Digitalisierung. Trotzdem muss man da aber auch betonen, gibt es über die Technik hinaus noch Probleme an den Schulen. Soziale Ungerechtigkeit hängt an vielen weiteren Faktoren, zum Beispiel an den Ressourcen und dem Verständnis der Eltern und der weiteren Familie. Und auch über die schwere Mathe-Schwäche, Dyskalkulie, haben wir eben mehr erfahren. Und wir haben festgestellt, dass, auch wenn man damit ganz gut umgehen kann, die Betroffenen eigentlich noch viel mehr Unterstützung und Verständnis von uns brauchen. Und zum Schluss möchte ich euch nur noch eins mitgeben. Bleibt neugierig.